Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch aus der Semperoper. Mein Name ist Kai Wessler. Sie kennen das. Der Vorhang schließt sich, das Licht geht an, wir gehen in die Pause. Im Foyer treffen wir Freunde und Bekannte und oft ergeben sich hier die interessantesten Gespräche. In unseren Pausengesprächen, die wir in dieser spielfreien Zeit der Corona-Krise anfangen auszustrahlen, verabreden wir uns mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Kollegen von hinter der Bühne, um für die Dauer einer Pause miteinander zu sprechen. Ich freue mich, dass ich heute mit der Mezzosopranistin Stepanka Puchalkova aus unserem Opernensemble verbunden bin. Hallo Stepanka, ich grüße dich.
Hallo Kai, herzliche Grüße.
Hallo.
Sag mal, wir haben uns zuletzt am 12. März auf der Bühne der Semperoper gesehen. Da war die Generalprobe der Hugenotten. Und nach dem zweiten Akt gab es ein besonderes Pausengespräch, nämlich Peter Theiler hat bekannt gegeben, dass wir den Spielbetrieb erstmal einstellen. Wo hast denn du eigentlich die letzten Wochen jetzt verbracht?
Ja, also gerade nach dieser Meldung, dass das Betrieb eben eingestellt wird, bis zum 19. April war es zuerst. Das war natürlich sozusagen so ein Schock für mich natürlich, weil mir vorstellen zu müssen, ein Monat ohne Semperoper, ohne Gesang, ohne die Bühne sein zu müssen. Wir waren kurz auch vor der Wiederaufnahme der Hugenotten. Das war natürlich sehr, sehr schlecht, traurig auch. Und ich bin dann natürlich gleich zu meinen Eltern nach Prag gefahren, weil ich habe die ganzen Nachrichten von Tschechien und auch von Deutschland verfolgt. Es hieß, die Grenzen werden wahrscheinlich geschlossen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen in Panik geraten, weil ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, auf eine ungewisse Zeit irgendwie in Dresden eingesperrt zu sein. So sehr ich Dresden liebe, wollte ich unbedingt zu meinen Eltern. Das heißt, ich bin nach Prag in das Haus meiner Eltern gefahren und dort bin ich eigentlich bis jetzt noch. Ja.
Die meisten von uns kennen Prag als eine extrem von Touristen überlaufene Stadt. Es ist immer voll, es ist ein bisschen auch immer Party. Wie ist es denn jetzt da eigentlich? Erkennst du deine Heimatstadt gerade wieder?
Ja, natürlich. Also es ist ganz anders, als wie wir es kennen oder auch die Touristen es kennen. Wir wohnen nicht direkt im Zentrum, aber an einem Tag haben wir mit meiner Mama beschlossen, eben ins Zentrum zu gucken und einfach, wie es so ist. Ja. Mhm. Und wir waren erstaunt. Also ich habe noch nie Prag so leer gesehen. Mhm. Auf dem bekannten Altstadtplatz, da habe ich genau 4 Leute gezählt. Oh. Was vor dieser astrologischen Uhr, die so bekannt ist bei den Touristen, eigentlich unmöglich ist, weil da sind immer Menschenmassen aneinander kleben alle und man muss sich eher sorgen um die Handtasche oder um Handys und so. Und jetzt sind wir wirklich ganz alleine da gewesen. Das Gleiche war auch auf der Karlsbrücke. Da habe ich um ein bisschen mehr Menschen gezählt und zwar 10. Also das war natürlich etwas, was ich, glaube ich, auch nie wieder sehen, erleben werde, weil das ist etwas wirklich Unglaubliches. Wir haben es genossen. Meine Mama, die jetzt schon über 60 Jahre alt ist, die hat es auch gesagt, ich habe noch nie meine Stadt so gesehen. Und wir waren beide wirklich erstaunt und konnten es fast nicht glauben, dass es so möglich ist, dass Prag überhaupt so leer ist.
Wie geht Tschechien mit dieser Krise um? Also Deutschland ist ja ein ich glaube, die Tschechen waren noch früher dran mit dem Shutdown, die Grenze wurde sehr früh geschlossen. Wie fühlen sich Künstler in Prag gerade? Wie ist die Situation?
Naja, also ich habe den meisten Vergleich eben mit Deutschland, auch Österreich oder der Slowakei, die meisten, also die Nachbarländer. Und wie du sagst, sie waren etwas früher dran, gleichzeitig fast wie Österreich, ein bisschen früher wie Deutschland. Und die Maßnahmen waren natürlich sehr hart. Also bei uns gilt bis heute noch Mund-Nasen-Schutz auch draußen zu tragen. Das heißt, nicht nur im Geschäft oder in den öffentlichen Verkehr, sondern überall einfach. Auch wenn man Sport macht, in Fitnessstudios, draußen, wenn man spazieren geht, muss man einen Mundschutz haben. Also das ist etwas, was sehr, finde ich, hart ist, aber anscheinend wirkt. Und die Infektionszahlen werden jetzt weniger. Für die Künstler natürlich, die Theater, die sind zu, logisch. Viele Festivals oder eigentlich alle wurden in Sommerfestivals wurden abgesagt. Und das ist etwas, wo die meisten vielleicht Sorge haben, weil obwohl es vom Staat eine pauschale Unterstützung für die freiberufliche Personen gibt, darunter auch die Künstler, gibt es diese Unterstützung nur bis Anfang Juni und dann nicht mehr. Und was eben die ganzen Künstler, die auch im Sommer hätten arbeiten können, Festivals, Konzerte und so weiter, da kümmert sich irgendwie keiner mehr darum. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, mir selber auch, weil ich auch ein paar Auftritte hätte haben sollen im Sommer, auch in Tschechien. Gut, Unterstützung nur bis Anfang Juni ist sehr gut, wichtig, aber dann, was dann? Das heißt, jeder macht, was kann. Ich kenne auch ein paar Künstler, die wirklich hinter der Kasse im Lidl sitzen oder tragen irgendwie Kisten im Lebensmittelgeschäften und versuchen einfach irgendwie, gerade die Freiberuflichen natürlich, irgendwie das Geld zu verdienen. Ich kann Gott sei Dank sein, ich gehöre zu den Künstlern, die durch eine feste Arbeitsstelle Gott sei Dank versichert sind. Also da muss ich sagen, da habe ich richtig Riesenglück.
Du hast vorhin schon gesagt, einen Monat lang ohne Semperoper hättest du dir gar nicht vorstellen können. Was hast du in der Zeit gemacht? Wie hast du dich fit gehalten als Sängerin? Singen ist ein Leistungssport. Wie trainiert man, wenn man plötzlich keinen Proberaum mehr hat, keine Aufführung, keine Bühne mehr?
Ja, also ich war natürlich anfangs gleich nach den Hugenotten sehr schockiert, war aber sehr motiviert, weil ich davor ein paar Wochen krank war und endlich war ich fit und endlich konnte ich singen und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und plötzlich war es aus. Ja. Das heißt, diese Energie, die ich hatte, die hatte ich anfangs auch und ich habe eigentlich nie aufgehört, in der Quarantäne meine Stimme zu trainieren oder neue Partien zu lernen, weil wir lange nicht wussten auch, wie lange das Ganze dauern wird. Ob jetzt die Saison wirklich abgesagt wird, was jetzt leider schon die Tatsache ist, aber lange wussten wir es nicht. Das heißt, ich habe auch damit gerechnet, dass eben der Barbier kommt, der Onegin, die andere Frau, die Uraufführung. Das heißt, das alles habe ich trainiert und geübt und mich darauf weiterhin vorbereitet. Also ja, stimmlich nie aufgehört. Und dann aber, lustigerweise, habe ich gemerkt, dass mit meinem Körper was passiert. Und zwar, ich nehme etwas zu. Und deswegen habe ich beschlossen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Also das gehört auch für die Sänger auch dazu, sich auch körperlich, nicht nur stimmlich, aber auch körperlich, sich fit zu halten. Und das heißt, ich fahre mit dem Rad in den Wald oder tue jetzt mehr Laufen, ich habe mehr Yoga gemacht und kräftige Sportübungen, auch alles mehr einfach, weil man natürlich auch mehr Zeit dafür hat. Also, ja.
Wenn wir jetzt einmal ein bisschen anfangen würden zu träumen und sagen, alles, was wir in den letzten Wochen verpasst haben und nicht machen konnten am Theater, alles werden wir nachholen, sobald wir wieder können. Worauf freust du dich am meisten?
Naja, also ich habe gerade in diesen Tagen oder Wochen hätte ich eigentlich sehr, sehr viele Debüts hätte singen sollen. Und das geht mir sehr ab. Das war, wie schon erwähnt, die Partie de Rosina in El Barbier de Sevilla. Dann eben auch Olga in Onegin. Und es ist mir noch mehr leid, dass es nicht kommt, weil mein Lenski hätte der Rolando Villazón sein sollen. Ja. Und darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich ihn endlich als Partner auf der Bühne treffen kann. Dann verpasse ich leider auch die Maddalena in Rigoletto und es sollten wieder Figaros Hochzeit, Hoffmanns Erzählungen und die Hugenotten kommen. Ich habe auch zwei wunderschöne Konzerte mit der Staatskapelle Dresden verpasst Anfang April. Das finde ich auch sehr, sehr schade, dass es leider nicht kommt.
Bei den Osterfestspielen in Salzburg wäre es gewesen.
Ich hätte auch was in Salzburg sein haben sollen. Das war was anderes, aber die zwei Konzerte mit der Staatskapelle, die waren hier in Dresden. Aber auch ein Konzert in Salzburg im großen Festspielhaus war auch dabei. Das kommt alles nicht mehr. Und dann natürlich das die Uraufführung der Oper, die andere Frau, die wird jetzt auch nicht stattfinden, aber ich werde es nicht verpassen, hoffentlich, weil ich gehört habe, es wird nach einem Ersatztermin gesucht. Das heißt,
ja,
da freue ich mich schon, ja.
Wir suchen nach einem Ersatztermin, und die andere Frau hat ja auch den vielleicht in diesen Zeiten großen Vorteil, ist das Stück im Wesentlichen eine Dreiecksgeschichte mit drei Personen auf der Bühne. Die Bühne ist ein langgezogener Steg, also wenn es Aufführungen gibt, in denen Sänger mit 6 Meter Abstand singen, wäre dieses Stück ein heißer Kandidat.
Also, sehr gut.
Sag doch mal, du hast dich mit der Partie schon beschäftigt. Magst du ein bisschen erzählen, worum es geht? Denn es ist ja wirklich die anderen Partien, die du aufgezählt hast. Rosina ist ja eine Glanzrolle für jeden Mezzosopran. Olga ist eine Rolle, die natürlich auch noch kommen wird als Niklaus in Hoffmanns Erzählungen. Haben wir dich im letzten Winter schon gesehen? Das sind ja die Kernpartien auch deines Fachs, die jede Mezzosopranistin natürlich singt. Was ist die andere Frau und welche Rolle ist deine da drin?
Also ich singe die Rolle der Hagar. Das ist eine Sklavin und Dienerin im Hause von Sarai und Abram. Und diese Geschichte handelt, es ist eine alte, sehr alte biblische Geschichte. Mhm. Die Hagar als Sklavin bringt einen Sohn Ismael, zur Welt. Das ist Sohn Abrams. Mhm. Seine Frau aber Sarai, die schon einen Sohn mit ihm hat, die ist natürlich eifersüchtig, obwohl sie anfangs das Ja-Wort dazu gibt. Mhm. Also die erlaubt es, sie schlägt es sogar vor, weil sie selber keine Kinder mehr haben kann. Und sie schlägt mich als eine heiße Kandidatin für den Abraham vor. Dann ist sie aber ein bisschen, ja, wie jede Frau, eifersüchtig und kann nicht wirklich so klar damit klarkommen. Also eben, wie du sagst, ein Dreieck. Und ja, ich muss sagen, also ich freue mich wahnsinnig, weil die Sarai wird die Frau Helitius singen, den Abraham Herbert. Mhm. Also tolle, tolle Kollegen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Mhm. Und die Musik ist natürlich, es ist ein modernes Stück. Man muss es natürlich genau lernen. Man hat auch keine Aufnahme, weil es eben, wie gesagt, eine Uraufführung ist. Das heißt, es wurde nie von jemandem aufgenommen oder gesungen. Also wir müssen wirklich noch umso mehr präzise arbeiten, um das gut lernen zu können. Und es ist für mich ein komplexes, aber auch sehr interessantes Stück, um gerade sowas zu lernen. Nimmt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber ich als Sängerin kann mich auch stimmlich, sage ich jetzt mal, mehr dabei beobachten, weil eine Rosina, Koloraturen, weißt du, kennt man, die Arie hat man schon drauf, aber so ein Stück, wo wirklich jeder Ton genau sitzen muss und nicht so selbstverständlich kommt, ist für mich als Sängerin, als Künstlerin sehr, sehr interessant und ist auch, sage ich jetzt mal, eine Herausforderung für mich. Mhm. Also ich freue mich wirklich, dass es kommt, dass es jetzt nicht so untergeht, aber es wirklich kommt.
Ja, Thorsten Rasch ist ja der Komponist ist ein ehemaliger Kruzianer hier aus Dresden, also hat lange selber in Chören gesungen. Spürt man, dass ein Komponist da weiß, wie man für Stimmen schreibt? Ist das kantabel?
Es gibt Stellen, die wirklich selbstverständlich laufen. Es gibt dann wiederum Stellen, da muss ich ein bisschen vielleicht mit ihm reden. Nein, es gibt zwei Stellen, die wirklich für mich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger sind, aber es sind nur zwei aus der ganzen Oper oder von der ganzen Partie. Ansonsten ist es schon sehr, sehr gut singbar und die Lage, da habe ich mich ein bisschen gesorgt, weil natürlich er kennt mich nicht als Sängerin, er hat mich nie gehört, glaube ich. Wir haben uns auch nie vorher getroffen. Er hat es einfach so geschrieben, wie es ihm gekommen ist. Und ich war sehr positiv überrascht, dass die Lage für ein Mezzo, für ein hoheres lyrisches Mezzo genau passt. Mhm. Es gibt nichts, wo was mich jetzt, sage ich mal, anstrengt stimmlich, wo es irgendwie übertrieben in die Höhe geht oder in die Tiefe. Es liegt für mich eigentlich genau richtig. Wie gesagt, eine, zwei Stellen sind in Klammern, aber da glaube ich, vielleicht kann man mit ihm noch reden. Und wenn nicht, ist es trotzdem singbar. Also ich war, wie gesagt, positiv überrascht, dass es so schön geschrieben worden ist.
Ja. Ja, Thorsten Rasch sitzt gerade in der Villa Massimo in Rom mit einem Künstlerstipendium und wir werden in einem Pausengespräch in den nächsten Wochen mit ihm auch darüber reden. Und dann kann ich ihn ja fragen, und ob er für dich ein paar Töne ändern kann. Liebe Stepanka.
Ja, vielleicht wirklich um 3 Töne, mehr nicht.
Ich bin sicher, ihm wird was einfallen. Liebe Stepanka, ich sehe gerade, unser Pausengespräch neigt sich dem Ende und da kommt auch schon der Gong. Ja. Mhm. Ich hatte dich im Vorfeld des Gesprächs gebeten, uns zum Ende ein Musikstück mitzubringen. Ein Musikstück, das dir am Herzen liegt und das du gerne unseren Hörern teilen möchtest. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe ein tschechisches Lied vom Antonín Dvořák aus dem Zyklus Zigeunerlieder. Gedicht Nestará Matka, auf Deutsch, als die alte Mutter mich noch lehrte singen, habe ich ausgesucht. Und ich habe es deswegen ausgesucht, weil dieses Lied eine besondere Bedeutung für mich hat. Erstmal war das Lieblingslied meiner Oma und jetzt auch meiner Mama. Ich persönlich singe das Lied und das ganze Liederzyklus besonders gerne. Und irgendwie die ganze Stimmung von dem Lied und auch der Text, weiß ich nicht warum, passt mir einfach zu dieser jetzigen Zeit irgendwie besonders gut. Mhm. Und die Aufnahme, die wir dann hören werden, ist die Aufnahme von Anne Trepko aus ihrem Album Souvenirs. Diese Aufnahme habe ich extra deswegen ausgesucht, also mit ihr, weil sie es in Prag aufgenommen hat mit einem tschechischen Orchester, mit der PKF Prag Philharmonie. Und dazu gehört eine lustige Geschichte. Sie hätte es ursprünglich auf Deutsch aufnehmen sollen, aber das Orchester hat dann gesagt, naja, aber wir sind in Prag und wir sind ein tschechisches Orchester, wäre es vielleicht nicht besser, das Lied in der Originalsprache zu singen, und zwar auf Tschechisch. Mhm. Und angeblich oder anscheinend, wie wir dann auch hören werden, hat die Anna Netrebko dann eingewilligt und das Lied dann auf Tschechisch gesungen.
Ja, über dieses Lied freue ich mich besonders, denn Anna Netrebko ist ja eine jener Sängerinnen, die eigentlich diese Tage bei uns gastieren sollte als Elisabetta in Don Carlos. Ich weiß von verschiedenen Leuten und über ihre Agentin, dass sie sich sehr gefreut hätte und sich sehr darauf freut, dieses Gastspiel bald nachholen zu können. Wir hören jetzt gleich ihre Stimme. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich bedanke mich bei dir, liebe Stepanka, für das Gespräch.
Ich danke auch für die Einladung.
Also jetzt zum Schluss. Antonín Dvořák, als die alte Mutter mich noch hörte singen, auf Tschechisch.
Gdyž mě stará matka.
Mit Anna Netrebko.